Ich habe schon mal Aufnahme gedrückt, damit okay. wir starten können.
Wunderbar.
Legen wir los und rufen uns so ins Gespräch ein.
Okay, cool.
Super.
Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Ich bin Peter, euer Host. Wenn du das erste Mal dabei bist, lass doch bei deinem Podcast-Anbieter ein Abo da. Bei Apple Podcasts darf es auch gern eine gute Bewertung sein. Heute hat sich Makeda an meinen Wohnzimmertisch verirrt. Makeda ist Sängerin, 2019 beim deutschen Vorentscheid des ESC angetreten und hat im Dezember ihre neue Single veröffentlicht. Ich spreche mit ihr über aktuelle Projekte, Künstlerin sein in Zeiten von Corona und natürlich über Bonn. Hallo Makeda.
Hi.
Willkommen im About Bonn Podcast. Wir erzählen gleich, du erzählst gleich ein bisschen was über dich. Stell dich jetzt erstmal als Sängerin, Musikerin vor aus Bonn. Zweite neue Situation dieses Jahr. Letztens war ich bei einem Podcast und musste mein Equipment abbauen und mitnehmen und woanders aufbauen. Heute habe ich deinen PR-Manager dabei, beziehungsweise sitzt er hier. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
Das ist was Neues.
Das ist was Neues. Aber alles wird gut. Wenn wir durchkommen und ich hänge auf dem Stuhl sitze und er nicht dazwischen gesprungen ist, ist alles super. Makeda, du bist, wie gesagt, Sängerin, Musikerin, du spielst Instrumente, du bist ganz viel jetzt auch im Fernsehen gewesen bei WDR-Aktionen. Ihr hattet ein Weihnachts-Streaming-Konzert, du hast eine neue Single raus und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Das klingt echt viel.
Ja, ist es auch. Dann fang aber gerne du an, stell dich da mal vor. Du bist aus Bonn, darum bist du hier, vor allem bist du aber auch hier, weil du, glaube ich, ein paar spannende Geschichten zu erzählen hast.
Ja, also ich bin Makeda, ich bin Sängerin. Ich komme aus Bonn, das stimmt. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich war auf der Liebfrauenschule und ja, ich mache meine eigene Musik und alles, was du gerade gesagt hast. Also es gibt irgendwie gerade ganz viel, was ich über mich erzählen könnte.
Dann fangen wir mal mit dir an, bevor wir zu den aktuellen Projekten kommen. Du sagst, du bist aus Bonn, du bist aus der Liebfrauenschule zur Schule gegangen. Und wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Liegt das irgendwie in der Familie? Dachtest du plötzlich, hey, ich werde Sängerin, hey, ich spiele Instrumente. Wie wird man Sängerin? Wie wird man Musikerin?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, ich habe schon als Kind sehr viel zu Hause gesungen und getanzt und performt. aber ich habe angefangen, Klavier zu spielen, weil mein Vater Klavier gespielt hat. Und ich fand das so toll, ich wollte mitmachen und dann habe ich Klavierunterricht bekommen und war dann auch im Kinderchor in der Kirche. Und ich fand das immer super, super schön, mit anderen Menschen zusammen zu singen. Und ich habe mich immer so ein bisschen gelangweilt, weil ich immer noch mehr machen wollte, als wir im Kinderchor machen durften. Also ich wollte gerne eine Aufführung und ein Theaterstück. Und irgendwann haben wir dann auch eins gemacht, habe ich ein bisschen den Chorleiter genervt. Und dann habe ich in der Schule im Chor gesungen und immer mit dem Hintergedanken, ich würde gerne Schauspielerin oder Sängerin werden und hatte auch beim ESC immer ganz große Augen, wenn ich vor dem Fernseher saß. Ja, und dann hat sich es immer so weiterentwickelt. Im Endeffekt hatte ich eine Band mit 19, habe den Gitarristen auf meinem Abiball kennengelernt, als ich Backstage geübt habe, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, um was zu singen, was für meine Klasse zu singen. Und von da aus sind wir dann zu Band-Contests immer weiter. Ich habe nebenbei BWL studiert und dann am Ende des BWL-Studiums habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal Sängerin und dann schauen wir mal, was passiert.
Und die Band, ist das Stile Taxi?
Genau,
das ist die dann im Abi gegründet wurde und, wie ich gerade erfahren habe, eigentlich noch existiert, aber nicht aktiv ist.
Genau, wir haben das Projekt nicht offiziell beendet. Wir haben einfach nur alle ein bisschen Pause gemacht, weil ich ja auch andere größere Projekte einfach mal gestartet habe. Genau, und mein Gitarrist, der Martin Schmidt, der mit mir das gegründet hat, der hat auch eine andere Band noch gegründet und bis das ein bisschen sich abgeflaut hat, haben wir erstmal Pause gemacht. Aber eigentlich haben wir noch Songs in der Schublade, die eigentlich vielleicht 2021 dann endlich rauskommen.
Also ich habe gerade festgestellt, als ich mit Thomas gesprochen habe, bevor du hier warst, dass ich euch live gesehen habe, damals auf einer Reihensubstanz.
Ja.
Weil ich da tatsächlich 4 Jahre lang das Eventmanagement mitgemacht habe.
Ach, wow, okay.
Ja, darum, da kam so ein Link cool. Und dann kam, als ich dann nochmal, ich versuche immer, mich wenig vorzubereiten auf den Podcast, damit ich so die Fragen stelle, die Leute auch interessieren, die dich vor allem nicht kennen und nicht, die sich schon mit dir beschäftigt haben. Und da bin ich dann so von Hölzchen auf Stöckchen, ach, Stile Taxi, alles klar.
Ah, lustig.
Okay, genau. Stichwort, das habe ich mich gerade in der Auflistung ganz vergessen, Stichwort ESC.
Ja.
Du warst ja 2019 im Vorentscheid.
Genau, ja, letztes Jahr.
Wie läuft sowas ab? Wie kommt man in Vorentscheid? Was erlebt man da so? Das ist doch ein bisschen anders als das Abi-Bandleben bestimmt, oder?
Ja, also das werde ich lustigerweise total oft gefragt. Ich weiß, dass ich jedes Jahr, bevor ich gefragt wurde, selber geguckt habe, wie kann ich da mitmachen. Also deswegen scheint das eine Frage zu sein, die viele Leute sehr beschäftigt. Also es wird ja jedes Jahr das Verfahren geändert. Also jedes Jahr probieren sie ein neues Verfahren aus. Und ich wurde jetzt schon dreimal hintereinander gefragt. Das ist das dritte Mal, bis ich dann endlich Ja gesagt habe. Aber ich glaube, es haben einfach ganz viele Leute ganz viele Ohren und Augen offen. Ich glaube, damals, das erste Mal hatte mich der Stefan Raab irgendwie gefunden. Und hat mich dann zum Casting eingeladen und ich habe mich erst gewehrt und dann wollte ich mal reinschauen. Und im Endeffekt habe ich damit beim ersten Mal Nein gesagt. Beim zweiten Mal war ich mit der Band da, da war es ganz, ganz knapp. Und dann beim dritten Mal hat es dann auf beiden Seiten gepasst, sagen wir mal. Und dann habe ich Ja gesagt und dann ist die ganze Reise losgegangen.
Und wie sah die aus, die Reise?
Also es gab ja so einen mehrstufigen Auswahlprozess, also schon das erste Mal. Da wurden ungefähr beim ersten Mal 2000 und jetzt bei dem letzten Mal, wo ich dabei war, dann 1000 Leute ausgewählt und die wurden dann einer Jury vorgestellt, die sich alle Leute, alle Bewerbungsvideos, also wir haben uns ja nicht beworben, aber alle Videos, die da waren, angeschaut haben und dann haben sie sich irgendwann auf eine Top 20 geeinigt und dann wurden wir ins Studio eingeladen und dann wurden wir auch erst angerufen. Also ich habe erst mitbekommen, dass ich dabei bin, als ich schon in der Top 20 war und es war ja schon das dritte Mal und ich hatte schon so, oh nee, ich glaube, das ist nichts für mich und dann bin ich trotzdem nochmal wieder hingegangen. Ja, und dann habe ich es in die Top 6 geschafft. Also man kriegt dann sozusagen das Angebot, dabei zu sein. Es müssen natürlich dann auch vertragliche Sachen geklärt werden, aber in dem Jahr, in dem ich dabei war, durften wir sehr viel mit selber entscheiden. Deswegen war das dann auch schnell geklärt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann los. Und dann sind wir in ein Songwriting-Camp gegangen. Ich glaube, das ging 5 oder 6 Tage. Und dann haben wir jeden Tag andere richtig berühmte oder bekannte Songwriter kennengelernt und durften mit denen dann einen Song schreiben. Und am Ende hatte ich irgendwie 4 oder 5 Songs. In der Woche drauf habe ich noch einen Song geschrieben und dann wurde die wieder einer Jury vorgestellt. Und dann wurde wieder gevotet, welcher Song und mit der Kombi, welcher Künstlerin oder Künstler passt denn am besten. Und ja, dann standen bei mir 2 Songs echt knapp nebeneinander. Das war, glaube ich, die schwerste Entscheidung meines Lebens, zu entscheiden, welcher Song es denn sein soll. Und dann habe ich mich für den entschieden, den ich genommen habe. Und dann ging es dann irgendwann auf die Bühne.
Das war dann auch dein erster selbstgeschriebener Song, also als Solokünstlerin, weil in der Band habt ihr wahrscheinlich schon vorher geschrieben und arrangiert, aber das war so der erste Solo-Track.
Naja, also der erste, der rausgekommen ist, sagen wir mal. Ich habe schon mehrere Songs auch alleine geschrieben, aber das war dann sozusagen der Anfang meiner Debütkarriere.
Apropos Songs, der aktuelle Song,
ja.
Fabulous heißt er, genau, der ist jetzt am 18.12. erschienen. Ich sage jetzt extra das Datum, weil der Podcast wird ja aufgezeichnet, es dauert ein paar Tage, bis er dann welches hat, den letzten Freitag, alle so,
Genau.
18.12. ist der erschienen. Das hast du, soweit ich das richtig gelesen habe, bei Instagram angekündigt mit, das ist jetzt einer von mehreren, die jetzt erscheinen werden.
Genau.
Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt nochmal einen neuen Song, ich mache neue Songs, wie entwickelt sich das, also was geht da in dir als Musikerin, Songwriterin in dem Fall vor, machst du das alleine, hast du Hilfe, wie läuft das ab?
Ja, das Lustige ist ja, das ist unter anderem Fabulous, ist ein Song, den wir für den ESC auch mitgeschrieben haben. Ich habe den nach dem Songwriting Camp geschrieben, weil ich aus diesem Songwriting Camp total erschöpft rauskam und mir dann aufgefallen ist, oh Gott, ich habe nur Balladen und ich will nicht nur Balladen immer nur haben und ich möchte auch irgendwas haben, was fröhlich ist und ich möchte auch irgendwas haben, wo ich im Notfall Bass spielen könnte auf der Bühne oder eine coole Bühnenshow. Ich möchte nicht, dass das nur begrenzt ist auf traurige Songs und dann habe ich das mit einer Freundin geschrieben, die ich im Camp kennengelernt habe, die Christine und ihr Freund Ido. Und die beiden sind total lustig. Also die produzieren ihre Songs im Wohnzimmer. Und im Endeffekt haben wir ein paar Sachen auch im Studio aufgenommen. Aber ich war dann bei denen zu Hause. Und ja, man spricht einfach darüber, wie es einem gerade geht, glaube ich. Und dann kommt man immer auf das Thema. Also wir haben einfach darüber gesprochen, dass ich mich auch in einem Camp oder als Künstlerin oft fühle, als würde ich immer nur in so eine Schublade gesteckt werden. Also du siehst so aus, dann machst du diese Musik oder das sind dann deine Themen. Und ich wollte mich eigentlich irgendwie davon befreien, dass ich immer die Erwartungen erfüllen muss. Und dann haben wir halt darüber geschrieben zusammen. Und dann ist der Song ganz lange nicht rausgekommen, also viele meiner Songs, weil die Umsetzung und das Rausbringen von Songs, ich glaube, da steckt so viel mehr dahinter, als was man vielleicht außen so mitbekommt. Also vom, wie habe ich das Geld oder wie finde ich das Geld, die Produzenten dafür zu bezahlen? Wie finde ich Geld für ein Album oder wie finde ich Geld für ein Musikvideo? Wer promotet das? Werden das genug Leute hören? Erwarten sie nicht was anderes von mir? Die wollen doch auch ganz oft, dass ich Deutsch singe. Und also diese ganzen, ja, auch diese Ängste, die man dann hat, wenn man sagt, okay, jetzt haben die mich das letzte Mal da im Fernsehen gesehen und was erwarten sie jetzt von mir? All das ist halt, was dann vorher so zusammenkommt. Und deswegen bin ich voll stolz, dass ich es jetzt einfach gemacht habe, weil ja, ich glaube, es hat mich so als Künstlerin auch nochmal richtig befreit.
Also wenn man bei so einer großen Nummer wie einem ESC-Vorentscheid aufgetreten ist, teilgenommen hat, ja auch sehr weit gekommen ist, dann doch schon Angst, dass das, was man als nächstes macht, anders bewertet wird, als wenn du jetzt irgendwie frei loslaufen könntest und sagen könntest. Spannend, aber jetzt apropos Erwartung, es gibt noch eine Erwartung an mich, nämlich die Bonn-Fragen, die ich immer einschiebe. Du kommst aus Bonn, wohnst du noch in Bonn oder?
Ich wohne teils in Bonn und teils in Köln. Ich habe eine Wohnung in Köln, bin praktisch 50-50 bei meiner Mama in Bad Godesberg und 50-50 in Köln.
Ach so, ja, alles gut. Aber das zählt noch. Das sind jetzt die klassischen About Bonn-Fragen. Da muss ich mal ablesen. Irgendwann sollte ich die auswendig können. Der schönste Platz für dich in Bonn und vor allem warum?
Der schönste Platz für mich in Bonn ist auf jeden Fall die Rheinaue. Ich habe da so meine Spots. Wir wohnen ja auch sehr in der Nähe von der Rheinaue. Das heißt, wir sind fußläufig praktisch dauernd da und auch oft da. Und meine Mutter hat mir irgendwann mal dieses schöne Ritual gezeigt, dass sie einen Baum umarmen geht und ihre Sorgen da lässt, wenn sie nicht so gut drauf ist. Und deswegen habe ich da in der Rheinaue mehrere Spots, mehrere Bäume, die ich immer besuche, wenn ich zu Hause bin. Und ja, ich liebe die Atmosphäre einfach. Es gibt schöne Konzerte. Und es gibt Freizeitspaß, man kann Fußball spielen, man kann sich ausruhen, man kann den Bäumen seine Sorgen erzählen. Und deswegen liebe ich die Rheinau.
Was macht für dich Bonn besser als die, sagen wir, New York, Rio, Tokio, sage ich immer, als die großen Städte dieser Welt? Oder sagst du, ach nee, eigentlich wäre ich gerne da?
Lustigerweise finde ich in Bonn die Atmosphäre total schön. Also ich liebe viele der Gassen, also der Gassen in der Altstadt, aber ich liebe auch viele der Straßen, vor allem in Bad Godesberg, wo ich groß geworden bin. Wir haben immer auf der Straße gespielt, wir sind Skateboard auf den Knien gefahren. Ich habe es nie geschafft, auf die Füße zu kommen, im Endeffekt nach so vielen Jahren. Und ich mag es, dass es sich sicher anfühlt und dass es sich nach zu Hause anfühlt. Und die Menschen hier sind herzlich und die Menschen und die Stadt unterstützen mich total. Und ja, ich glaube, es ist einfach immer für mich wie nach Hause kommen, wenn ich mal weg war. Und ja, man kann hier kreativ sein, man kann hier Freunde finden. Ich liebe Bonn eigentlich einfach.
Vor allem hast du jetzt meine nächste Frage schon beantwortet, welches dein liebster Stadtteil ist. Ich gehe mal davon aus, es bleibt Bad Godesberg und mit der ähnlichen Begründung.
Ja, da sind meine ganzen Kindheitserinnerungen. Wie gesagt, mit Lilly von, ich weiß nicht, ob Lilly das hört, aber mit Lilly Skateboard fahren auf den Knien und mit Barbara aus der Straße, das waren irgendwie meine schönsten Erinnerungen auf jeden Fall.
Okay, du kannst Lilly und Barbara gerne den Podcast dann weiterleiten, wenn er fertig ist. Das bleibt drin, wir werden die Namen nicht auspiepsen. Kurze Entscheide-Dich-Frage, SWB oder KVB?
SWB. Die machen so coole Konzerte.
Da kommen wir gleich drauf. Ne? Ach, also die SWB haben die auch unterstützt, das Konzert jetzt am Sonntag, oder?
Nee, aber ich finde die Jazz-Tube-Konzerte total cool.
Stimmt,
die sind super modern und cool. Und
genau. Ich dachte, das wäre jetzt ein kurzer eingeschwenkter Dank an Sponsoring, aber
können wir in der Zukunft definitiv mal einplanen.
Ehrlich, dann müssen wir die SWB auch direkt wieder markieren bei der Podcast-Veröffentlichung, dass sie sich das anhören und vielleicht
definitiv
dann auch. Genau. Altstadtkneipe oder eher die Cocktailbahn Poppelsdorf?
Altstadtkneipe.
Kölsch oder Pilz?
Oh, ich trinke ein Bier nicht so gerne.
Okay.
Also was müsste ich jetzt sagen? Bönsch.
Kölsch oder Bönsch, ja. Oh. Aber es haben schon Leute Pilz gesagt, alles gut.
Okay.
Mähbad oder Römerbad?
Mähbad.
Im Sommer oder Winter?
Sommer.
Fast hätte ich den zweiten Winter gehabt im Podcast, da hast du was geschafft.
Ich muss kurz drüber nachdenken, aber nee, ich bin ein Sommerkind.
Dann kommen wir mal zurück, wir hatten gerade das Thema, ne? Konzerte, SWB, das Weihnachtskonzert, das du mir jetzt gegeben hast im Basecamp in Bonn. Ich habe gerade von euch erfahren, also von dir und von deinem Management, ihr habt das irgendwie innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft.
Ja.
Wie ist denn das passiert? Also seid ihr morgens aufgewacht, bist du morgens aufgewacht? Ist irgendjemand morgens gesagt, mach mal ein Weihnachtskonzert in der Woche oder wie läuft das ab?
Ja, das Lustige ist ja, der WDR hat uns eingeladen, in der Asklepios-Klinik oder vor der Asklepios-Klinik zu spielen, noch eine Woche davor. Und dann habe ich kurzfristig den Matt Sonicson, oder Thomas hat den Matt Sonicson vorgeschlagen und dann haben wir kurz gequatscht und gesagt, hey, ja, cool, lass uns das machen, weil wir den Kindern in der Klinik eine Freude machen wollten und das war irgendwie total schön. Und dann haben wir kurzfristig noch die Firma Showtime an Bord geholt, die auch einfach gesagt haben, ja, klar, warum nicht? Und dann hatten wir sozusagen ein kleines Weihnachtskonzert schon eine Woche davor und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, aber wenn doch jetzt schon alles steht und ich wollte sowieso eine kleine Release-Party für meinen Song machen. Und dann hatte Thomas die Idee, dass wir es dann gleich der Aktion Weihnachtslicht widmen. Und dann plötzlich waren alle an Bord und wir haben dieses ganze Konzert plötzlich aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft. Das war richtig schön.
Wie ist das abgelaufen? Also ihr habt dann sonntags also Technik aufgebaut, hingestellt und losgespielt. Wie kriegt man, also wie ist das als Künstlerin mit ohne Resonanz? Also du spielst ja quasi ins Leere rein.
Ja.
Guckt man sich dann nachher die Kommentare an? Wie geht man damit um? Wie fühlt sich das an? Also ihr lebt da auch natürlich auch von Geld, da kommen wir gleich zu, ja. Aber natürlich auch vom Live-Spielen und vom Applaus, das gehört ja, glaube ich, auch dazu, ne?
Ja, ich merke schon auf jeden Fall, gerade in dieser Zeit muss man sich die Resonanz so ein bisschen vorstellen. Also man kriegt dann manchmal so eine einzelne Nachricht, wo jemand sagt, boah, du, das hat mir jetzt heute wirklich den Tag gerettet oder das hat mich richtig berührt. Und irgendwie will man es ja auch gar nicht so wirklich für jemand anderen machen, aber irgendwie macht man es halt eigentlich für jemand anderen. Man singt ja nicht für sich selbst nur, sondern man singt ja auch, damit man anderen Leuten eine Freude machen kann, damit man andere Leute berühren kann, damit die ihre Sorgen vielleicht vergessen können. Und im ersten Moment gar keine Reaktion zu kriegen, ist natürlich eine Gewöhnungssache. Und gleichzeitig war ja das Team zum Beispiel da und die haben sich total gefreut. Und dann hat man die Freude mit allen irgendwie teilen können, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und das ist auch schön. Also
okay, die Resonanz, die kriegt man dann im Zweifelsfall mit ein bisschen Verzögerung wahrscheinlich. Genau. Ja. Die WDR-Aktion, wie hat sich das angefühlt? Also ich habe den Beitrag gesehen im WDR, dass ihr da gespielt habt. Das wird ja was ganz Besonderes gewesen sein, oder? Also das macht man ja A, nicht alle Tage und B, gibt man ja dann auch wirklich Menschen was, denen es ja richtig beschissen geht. Wenn man es mal so, klar, während wir irgendwie Masken tragen und irgendwie unseren Alltag ein bisschen verändern, reden wir hier von Isolation im Krankenhaus und wenig Abwechslung. Wie fühlt sich das an?
Ja, also ich muss sagen, ich war gar nicht darauf vorbereitet. Zum Glück oder Unglück, weiß ich nicht genau, wie man das sagen soll. Aber ich habe erst danach rausgefunden, zum Beispiel, wir haben das Konzert ja vor allem Theo unter anderem gewidmet. Und dass er schon 20 Mal in der Klinik war, das hat mich nachträglich nochmal beim Schauen des Beitrags doch nochmal sehr irgendwie erwischt und mitgenommen und berührt auch. Und das war einfach ein schönes Gefühl, dass man irgendwie zu einem zu einer ganz kleinen Pause beitragen konnte. Wobei keiner von uns sich einbildet, dass wir jetzt die Welt verändert haben damit. Aber fürs Gefühl war es halt irgendwie schön, dass es irgendwas gab, was wir Gutes tun können. Was in dieser Zeit vielleicht ein ganz kleines bisschen die Sorgen für eine Sekunde lüften kann.
Makeda, danke für das Stichwort Lüften. Das werden wir jetzt kurz tun mit einer kurzen Pause, weil ich das jetzt auch schwer finde, jetzt zu anderen Themen nochmal so einen leichten Übergang zu finden, dass wir das kurz sacken lassen können und dann in ein paar Minuten weitersprechen.
Ja, wunderbar.
Danke dir.
Danke dir.
Die Pause nutze ich, um auf die Shownotes hinzuweisen, in denen ich euch alle angesprochenen Videos, Seiten und Social-Media-Accounts verlinke. Gern hätte ich euch, ganz radio-like, Makedas neue Single gespielt. Leider ist dies lizenzrechtlich nicht so einfach. Einige Portale haben GEMA-Rahmenverträge, andere nicht. Außerdem bietet die GEMA auch nicht an, einzelne Podcast-Folgen zu lizenzieren, sondern nur die komplette Reihe. Also ab in die Shownotes oder die üblichen Streaming-Portale. So, genug rumgeheult, jetzt geht es weiter mit Makeda. Ihr erfahrt, wie sich Live-Musik nach der Corona-Pandemie verändern könnte und wie es sich anfühlt, die Nationalhymne bei der Formel 1 zu singen.
Södele, hörst du mich?
Ja.
Perfekt, dann machen wir mal weiter. Wir haben jetzt mal durchgelüftet. Corona halt, Stichwort Corona. Ja, ist für Künstlerinnen und Künstler, für alle Gewerke, die dranhängen, Locations, Techniker, Freiberufler, schwierige Zeit. Lebst du von der Musik oder sind das Events wie ein ESC, wo man mitmacht, aber eigentlich, weil du sagtest, du hast ja auch BWL studiert, eigentlich noch einen normalen Job, also in Anführungsstrichen normalen Bürojob nachgeht, sag ich mal so der sichereren Variante, oder hast du da sehr früh gesagt, nee komm, ich gehe aufs Ganze und mach das, was ich liebe?
Also eine Weile lang war ich ja Studentin, während ich Musik gemacht habe, deswegen konnte ich praktisch alles machen, was ich will, zu jedem Preis, den ich nehmen möchte oder kann. Und irgendwann kam dann der Moment, okay, jetzt bin ich mit dem Studium fertig und wenn ich meiner Familie auch zeigen möchte, dass ich mich langfristig absichern kann, dann muss ich das jetzt auch wirklich ernsthaft 100% auch mal probieren, sonst weiß ich ja nie, ob ich es wirklich geschafft habe oder nicht. Und dann habe ich mich einfach nach dem Studium einfach selbstständig gemacht und habe einfach angefangen, ich habe Background-Jobs gemacht, ich war zum Beispiel mit Stefanie Heizmann unterwegs und ja, habe kleine Jobs gemacht und gemerkt, ja okay, ich muss jetzt halt immer mehr auch eigene Auftritte spielen und so. Also ich lebe auf jeden Fall 100% von der Musik, jetzt gerade natürlich gar nicht. Und das ist natürlich, also alle wissen natürlich, dass Sänger oder Musiker Schwierigkeiten haben, sich finanziell über Bord zu halten, aber es ist eigentlich normalerweise, wenn man richtig im Business drin ist, auch nicht mehr das Problem. Nur halt jetzt natürlich.
Du warst auch mal Musical-Sängerin?
Ja, genau. Eine Weile lang war ich auch festangestellt. Ich war bei Bodyguard in Köln im Musical Dome. Das war total schön und war cool. Es war natürlich auch mal was Neues, ein festes Gehalt zu bekommen. Das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
Wie wird man Musicalsängerin? Also es gibt ja, glaube ich, das kann man, glaube ich, studieren.
Mhm.
Du hast aber gesagt, du hast BWL studiert. Also hast du jetzt keine, in Anführungsstrichen, klassische Ausbildung fürs Musical genossen? Bist du einfach unfassbar talentiert oder hast du viel Glück gehabt oder wie kommt man da rein?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also ich glaube, im Business ist es auf jeden Fall wichtig, viele Leute kennenzulernen und besonders offen zu sein. Und ich würde sagen, das ist unter Musikern auch ganz, ganz, ganz einfach. Und je mehr Kontakte man hat, desto öfter denkt mal jemand an einen. Und ich habe natürlich auch einfach viele, viele Konzerte gespielt. Ich habe viel an mir gearbeitet. Ich habe Gesangsunterricht angefangen zu nehmen. Und irgendwann hat mich jemand darauf angesprochen, ich solle doch mal bitte kurz zum Casting kommen. Und ich wollte erst nicht, weil ich war ja auch keine richtige Musical-Darstellerin. Alles habe ich mir in meinem Kopf so erzählt. Und dann war ich aber trotzdem mal beim Casting. Und siehe da, das, was ich nicht konnte, konnte ich lernen. Also das Tanzen und das Schauspielern. Und beim Singen fanden sie mich gut, wie ich bin, und haben mir einfach zur Seite gestanden, als ich diese unglaublich schweren Songs von Whitney Houston lernen musste, und dann hat es plötzlich einfach geklappt.
Du sagst, es ist ja dann auch ein Job im Sinne von Festanstellung.
Ja.
Ist das dann, fühlt sich das auch dann irgendwann so an, dass man so einen, ich sag mal, 9-to-5-Job hat, man hat seine festen Zeiten, man geht dahin. Lass mich so provokativ sagen, man spult ein gewisses Programm ab, was eingeübt ist. Macht das auch Spaß? Macht das anders Spaß? Gibt es da witzige Momente? Gibt es da spannende Geschichten? Oder ist das wirklich eher, ich sag jetzt mal nochmal Bürojob, also wo man hingeht und das, entschuldige, wenn ich das jetzt nicht so,
Ja, ich glaube, das Lustige oder das Tragische ist auch, dass man sich von Musikern und Musiker auch selbst immer den Anspruch haben, also wenn ich Musik mache, dann muss ich 100% der Zeit erfüllt sein. Also ich muss praktisch erfüllter sein als jeder andere Mensch bei meinem Job. Ich habe mich ja schließlich für die Musik entschieden und ich glaube, es ist wie bei jedem Job. Also entweder geht man zu einem 9-to-5 oder man geht zu seiner Erfüllung. Also ich glaube, das kann man, auch bei der Musik kann man sich das selber, das Leben auch schwer machen. Also ich hatte viele Momente, wo ich mich gefühlt habe wie, oh Gott, jetzt muss ich jeden Tag, und gab aber ganz, ganz viel mehr Momente tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich gedacht habe, oh krass, ich liebe diese Lieder, ich liebe es, heute nochmal auf die Bühne zu gehen, ich liebe es, mich heute noch ein Stückchen mehr herauszufordern, ein Stückchen mehr zu wachsen und mehr tanzen, besser im Schauspielern zu werden. Also ich habe jeden Tag eigentlich was gefunden, worauf ich mich freuen könnte. Deswegen ist es nie langweilig geworden. Und es war total toll, auch mal so hinter so eine Kulisse zu gucken, weil da geht doch erschreckend viel schief, was man draußen nicht mitbekommt. Das war echt lustig.
Und man hat auch Safe-Publikum wahrscheinlich.
Man hat Safe-Publikum. Also es gab natürlich auch Momente, dann war das Publikum mal total ausgelastet. Und dann, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, es war in einem Sommer, da waren es 36, 37 Grad und bei uns drin auch 40 oder 50, also gefühlt zumindest 40 oder 50. Da wurde es auch ein bisschen leerer und dann, ne, das merkt schon die ganze Crew, das merkt schon das ganze Team, aber ja, an sich ist natürlich immer Publikum da.
Und jetzt gerade eben halt nicht.
Ja, jetzt nicht, nee.
Wie sieht das denn aus? Wie hat sich denn dein Alltag verändert? Bist du jetzt irgendwie ganz oft mit dem Steuerberater zusammen und versuchst, Überbrückungshilfen zu beantragen? Wie muss man sich das jetzt alltagsmäßig bei dir vorstellen? Geht's dir besser als anderen? Geht's dir schlechter?
Naja, man hat ja versucht, also ich zumindest, habe ja versucht, dadurch, dass ich auch große Chancen wahrgenommen habe, habe ich ja versucht, mich gut aufzustellen, damit ich auch mich finanziell total gut und wohlfühlen kann. Und jetzt merkt man natürlich, man hat da total viel reingesteckt, aber wenn die Auftritte nicht da sind, wovon lebt man dann? Also ich glaube, dass wir Künstler alle gerade versuchen, Konzepte zu finden, wie wir einerseits für alle da sein können, also wie wir mit unserer Musik auch in den schweren Zeiten, weil das ist ja das, wofür wir es eigentlich machen, also meiner Meinung nach zumindest, wie wir Trost spenden können und trotzdem nicht gleichzeitig auch von der Gesellschaft sozusagen wieder aufgefangen werden können. Also wie wir schaffen können, online Geld zu verdienen oder durch neue Methoden, durch neue Konzepte, durch Streams, die Geld kosten. Also irgendwie so muss man da jetzt, oder müssen wir halt einen Weg finden, beides für alle zu sein.
Was glaubst du, wie sich das verändert? Also mal so ein Blick in die Zukunft, ohne dass wir eine Zeit nennen. Die Nummer ist durch, alle sind geimpft, wir können uns quasi wieder frei bewegen. Wird die Zeit was für die Live-Musik verändert haben? Werden die Leute vielleicht zu Hause sitzen bleiben und denken so, oh, pff, dann gucke ich mir das halt irgendwie online an? Oder glaubst du, die Leute sind einfach brutal heiß und werden einfach alle Locations vom Club bis zur Konzerthalle stürmen?
Naja, also wenn wir Glück haben, stellt man irgendwie fest, dass man Musik auch viel bewusster genießen kann und dass man sie auch zu Hause genießen kann und dass es auch ein Programmpunkt sein kann, den man sich zu Hause anhört oder anschaut. Und wenn wir Glück haben, ergänzt sich das. Also Vielleicht ist es dann total cool, zum Beispiel, ich habe auch ein Konzert meiner Lieblingssängerin gestreamt, gekauft und ich glaube, wenn die Qualität einigermaßen, also die Qualität das auch widerspiegelt, dann ist das auch, ja, dann ist das auch verständlich, dass man dafür bezahlt und ja, in meinem Idealfall gibt es beides, also es gibt Online-Konzerte und man kann die Fans, die man vielleicht in Amerika gar nicht besuchen kann oder die Tour, die man sich noch nicht in Amerika vorstellen kann, auch von zu Hause bespaßen und alle können zusammen sein und dann kann man vielleicht auch genauso entfesselt wieder im Live-Konzert sein. Ich glaube, dass das also Live-Konzert nicht zu ersetzen ist. Also muss ich selber aus eigener Erfahrung sagen, es ist nochmal was ganz anderes, in einem Publikum dazustehen, aber gleichzeitig kann man beides genießen, nehme ich an.
Ich glaube, das ist eine kleine Chance, ne, dass du wirklich dann Leute erreichst, die nicht kommen können, weil sie zu weit entfernt sind. Vielleicht, weil sie sich auch nicht leisten können und dann sagen, ich nehme die kleinere Variante, nämlich live. Ich kann ja das ja nur aus Konsumentensicht beschreiben. Ich hatte... Ich glaube, 5 Konzertkarten dieses Jahr. Die sind alle durch. Die alle hängen weg an der Wand und sind verschoben. Eins hat stattgefunden tatsächlich. Das war nämlich im Sommer im Tanzbrunnen das Chili González Konzert, wo ich immer nach vorne schön, war. Ja. Open Air, super Sicherheitskonzert, Hygienekonzept, wo man sich gedacht hat, boah, so, wenn es so ist, ne, klar, Open Air ist natürlich nochmal eine andere Nummer, aber die haben die Leute an der Bierschlange auseinandergezogen, wenn sie irgendwie ihre Maske runtergezogen haben und schon mal an den Pommes genascht haben. Also ja, das war. Aber da ist sowohl meiner Freundin als auch mir aufgefallen, wie geil ist denn bitte live?
Ja.
Und laut und Musik ja auch spüren und Künstler sehen. Das ist ja zu Hause dann eher sehen. Das ist ja nicht spüren, das ist ja nicht irgendwie mit Schweiß von der Decke tropft. So, das ist ja so ein bisschen das Gefühl, was man immer so ein bisschen braucht.
Ja, genau. Und ich glaube, also als Künstler brauche ich auch die, naja, also ein Konzertmitschnitt ist immer was Schönes, aber ich brauche auch einfach dieses Jetzt im Moment sein. Also ich singe auf jeden Fall anders, wenn, also klar, es filmt immer jemand irgendwie mit und manchmal schneidet man auch mit, aber wenn man eigentlich nur fürs Konzert da ist, so, um das jetzt in dem Moment rauszulassen, ohne Angst zu haben, dass man vielleicht alle Fehler dann irgendwie online hat. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ja, es ist einfach eine Herausforderung, aber eine neue Aufgabe für uns Künstler auch da in dem neuen Bereich, uns irgendwie zu Hause zu fühlen und Konzepte dafür zu erarbeiten und ja, das irgendwie für den Zuhörer einen neuen Mehrwert zu schaffen, der es sich auch lohnt, von der Couch anzuschauen.
Lernen denn Künstlerinnen, Künstler schnell genug gerade die Thematik oder ginge da noch mehr?
Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber es ist natürlich einfach ein ganz neuer Bereich. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute zum Beispiel bisher nur analog unterwegs gewesen sind, also ich sag jetzt mal im Live-Geschäft, sich kaum mit Social Media irgendwie befasst haben und damit auch nicht wirklich was am Hut haben. Deren Musik war aber dann einfach auf der Straße, mit einem echten Publikum. Für die ist es natürlich eine große Herausforderung, jetzt einfach alles nochmal neu zu lernen. So oder so finde ich auch für die Künstler gerade das Thema schwierig, dass wir das Gefühl haben, dass wir alles können müssen. Also ich habe viele Sachen digital irgendwie selber geschnitten, selber hochgeladen. Ich bin noch mit keinem Label, das heißt, ich habe viele der verwalterischen Aufgaben selber gemacht. Und ja, also ich meine, ich glaube, was ich von meinen Kollegen am öftesten höre, ist, dass man das Gefühl hat, oh Gott, wir müssen das auch noch schon. Ich muss jetzt noch Videoschnitt und Social Media Management und Google Ads schalten, Facebook Werbung schalten lernen. Also das sind ja alles riesige Felder, für die es normalerweise Leute gibt. Aber wenn das Geld fehlt, muss das halt jeder alleine machen. Und es geht halt ein bisschen Zeit für die Musik verloren, aber im Idealfall können wir uns da auch gegenseitig unterstützen beim Lernen und beim Wachsen und ich sehe, dass das auf jeden Fall immer mehr passiert, also dass die Musiker sich mehr vernetzen, mehr miteinander arbeiten und ja, in meinem Fall zum Beispiel kann ich ja sehr dankbar sein, dass zum Beispiel auch Showtime mir geholfen hat, das Konzert umzusetzen und das Streamen umzusetzen und dadurch ergeben sich auf jeden Fall ganz neue Chancen und Gelegenheiten jetzt in einer Zeit, die sich vielleicht so vorher nicht gegeben hätten.
Also du musst schon viel selber machen. Also du bist nicht nur Musikerin, du bist auch deine Buchhalterin, du bist deine Online-Marketing-Managerin. Ich habe gesehen, dass du bei Instagram ständig irgendwie, ich weiß nicht, ob du auch live gehst, aber zumindest sehr viel postest, wo du ein Instrument und deine Stimme quasi in der Hand hast. Und das kostet ja auch Zeit, ne? Und das kostet ja auch ein bisschen Wissen, ne? Wie funktioniert das? Wie kriege ich irgendwie meine Leute engaged, wie es ja so schon heißt, im Online-Marketing, damit ich irgendwie so in die, früher hätte man gesagt, irgendwie in den Äther spielen, keiner kriegt's mit, ne?
Ja.
Also das ist...
Es gab auch viele Momente auf dieser Reise generell, wo ich gedacht habe, boah, ich kann jetzt nicht auch noch das Video schneiden lernen und wieso kann mir nicht jemand helfen. Und deswegen bin ich auch unter anderem voll froh, dass zum Beispiel Thomas mir bei den PR-Sachen hilft oder dass bei dem Dreh jetzt zum Beispiel Matthias Schwab uns geholfen hat, der irgendwie, habe ich schon vorher erfahren, aber der macht ja bei Wer wird Millionär Regie und der war dann beim Live-Konzert dabei und hat die ganzen Kameras sozusagen also gesagt, welche wohin schaltet und so. Und dann ist da ein riesiges Fernsehteam sozusagen. Das fand ich total schön. Und normalerweise mache ich halt Cover von meinem Schlafzimmer und muss dann auch irgendwie rausfinden, wie ich das schneide. Also es gibt schon viele Momente, wo ich denke, oh toll, dass ich jetzt endlich ein größeres Team hinter mir habe. Und das kann halt nicht jeder Künstler von sich behaupten. Und deswegen bin ich gerade sehr, sehr dankbar dafür. Aber ja, also gerade wenn man merkt, manche Künstler sind noch nicht ganz im Online-Bereich angekommen, muss man denen einfach nachsehen, dass das eigentlich nicht ist, worum sie sich eigentlich kümmern wollen. Eigentlich wollen sie gut darin werden, ihre Instrumente zu spielen und besser singen zu können, besser Songs schreiben zu können. Das an sich würde wahrscheinlich eine Lebenszeit brauchen. Und gerade, ja, machen wir halt ganz viel mehr, aber das ist ja auch eine Chance.
Du sagst ja gerade, dass das ja auch viel, also du hast jetzt ein Team, auf das du zurückgreifen kannst und auf ja. Leute, die euch, das hast du gerade in der Pause erwähnt, die euch dann auch unterstützen und weil sie ja leider, muss man sagen, gerade Zeit haben, das ist jetzt ein bisschen die Krux, dann auch dastehen und sagen, hey, ich bin am Start, ich unterstütze dich. Das kann ja ein kleiner Künstler ja so eigentlich gar nicht leisten, außer er hat irgendwie so ein bisschen hobbymäßig, weiß, wie er genau das macht, nämlich schon ein Online-Marketing, vielleicht hat er ein Händchen. Was glaubst du denn, was Musik im digitalen Zeitalter wert ist, also gerade jetzt in dem Thema, wir haben keine Konzerte mehr. Wir wissen, was eine Konzertkarte kostet. Viele ächzen da ja schon über den Preis, ohne zu sehen, dass sie halt im Moment die Musik in der Regel irgendwie über YouTube und günstige Spotify-Accounts ja fast kostenlos konsumieren und dass sich da natürlich ganz viel Band und Künstler, Künstlerinnen über Ticketpreise finanzieren müssen. Wenn wir jetzt mal so eine, ich meine, Ticketpreise, klar, gehen mal 25 Euro los und die können ja auch mal irgendwie Open-End bei 100, 120 Euro landen. Was glaubst du denn, was muss ein Online-Konzert kosten?
Das ist eine gute Frage. Naja, also ich glaube, wahrscheinlich müsste irgendjemand, der sich traut, mal vor allen vorrechnet, was das alles so im Einzelnen kostet. Ich glaube, dann würde das vielen Leuten bewusster werden. Also alleine eine Technikfirma für den ganzen Abend zu buchen. Ich will da jetzt auch keine Zahlen nennen, weil ich jetzt spontan kann das natürlich auch. Das kann man wahrscheinlich bei 1.000 Euro ansetzen, kann man auch 10.000 Euro ansetzen. Ja, und wenn man dann einfach realistische Beträge für alle festsetzt, dann ist man schnell mal bei ein paar tausend Euro. Und wenn man das dann durch ein Publikum rechnet, das live vor Ort wäre, sagen wir mal, ja, also keine Ahnung. Es gibt Konzerte, da das lohnt sich unter 50 bis 75 Euro, lohnt sich das, der ganze Aufbau nicht. Also wer da hinter den Kulissen alles mit beschäftigt ist, das fällt den Leuten ganz oft nicht auf. Weil es dann einfach, weil es sieht so einfach aus. Heute kann ja jeder von zu Hause streamen oder jeder kann zu Hause irgendwie Technik da haben. Ja, das ist echt auch, muss ich echt mich selber fragen, was ein guter Preis dafür ist. Ich nehme an, also ich habe zum Beispiel für eine tolle Künstlerin 15 Euro für ihr Konzert bezahlt. Und gleichzeitig weiß ich, dass wenn sie nicht irgendwie über die ganze Welt verteilt, weiß nicht wie viele Hunderte von Menschen irgendwie erwischt hat, dass sie wahrscheinlich auf die Hälfte der Kosten sitzen geblieben ist. Also wahrscheinlich sollte es irgendwie möglich sein, dass man so viel beisteuert, wie man kann. Ab einem gewissen Preis oder so. Weiß nicht, müssen wir uns da, glaube ich, flexible Preismodelle ausdenken, dass die Leute, die können, vielleicht ein bisschen mehr dazu zahlen können.
Ja, das ist ja auch noch, da kommt ja noch dazu, dass gerade auch für Locations, da ist ja auch noch mal oft Refinanzierung über Getränkeverzehr, das gehört ja auch zu einem Konzert dazu und ich kenne das jetzt so aus dem, jetzt bei meinem 9-to-5-Normalo-Job an der Stelle, das ja auch, da geht es gerade darum, wie man beispielsweise Tagungen und Schulungen digital abhält.
Ja.
Und da hat man auch plötzlich genauso viel Technik da, wie klar, auch bei einer Präsenzveranstaltung. Aber jemand, der zu Hause sitzen bleibt, der denkt sich ja, warum zahle ich denn jetzt das Gleiche oder einen ähnlichen Preis? Das ist halt, glaube ich, bei Musik ähnlich. Wir hatten ja über das Weihnachtskonzert gesprochen kurz. Ja. Planst du da noch jetzt, wir wissen, es wird noch einiges online gehen. Hast du schon was weiteres geplant? Ist das jetzt irgendwie so ein Erfahrung, Learnings, wo du sagst, hey, das würde ich das nächste Mal gerne so machen, anders machen?
Ja, also wir haben auf jeden Fall viele Sachen in der Zukunft noch geplant. Es war jetzt auch schön, das mal auszuprobieren, wie schnell geht das überhaupt, sowas auf die Beine zu stellen. Und wir sehen, also wenn natürlich ein ausreichend riesiges Team, wow, da waren wirklich so ein richtig großes Team dabei. Aber wenn die richtigen Leute am Start sind, sozusagen, kann man das alles relativ schnell. In einem Tag haben wir, glaube ich, aufgebaut, aufgezeichnet und wieder abgebaut. Das geht natürlich. Ja, und wenn wir können, werden wir vielleicht mal schauen und mal austesten, ob man wie man Konzerte mit einer Paywall zum Beispiel aufziehen kann, dass man halt ein Ticket dafür kauft, wie das ankommt, was es dafür noch braucht. Aber klar, wir werden versuchen, die Qualität so hochwertig zu gestalten wie bei dem Konzert und dann einfach mal ein paar Sachen ausprobieren, ein paar Konzerte ausprobieren.
Das Konzert ist aber jetzt noch verfügbar oder war das einmalig gestreamt und once in a lifetime chance, das zu sehen?
Dieses Konzert ist noch verfügbar, weil es ja auch zu Weihnachten war und wir uns vielleicht gedacht haben oder gehofft haben und darüber freuen, dass Leute das miteinander teilen und vielleicht dann an Weihnachten ein schönes Konzert haben. Und außerdem, weil es ja auch für die Aktion Weihnachtslicht war, für diesen besonderen Zweck, ist es auch richtig, dass es online bleibt.
Na, das ist die Aktion vom Generalanzeiger. Was machen die da mit der Aktion?
Die unterstützen bedürftige Senioren und Seniorinnen im Raum Bonn. Und ja, wir fanden, dass es wichtig ist, also gerade jetzt, wo viele Leute Corona-bedingt sehr isoliert sind, ja, haben wir uns entschieden dafür, zu singen, zu spielen.
Apropos singen und spielen, ich habe gerade noch was zugeschmissen bekommen, was ich nicht wusste, total spannend fand. Und da auch nochmal ähnlich bei der ESC-Frage, wie fühlt sich das denn an? Das Thema, du hast bei der Formel 1 die Nationalhymne gesungen.
Oh ja, das war lustig.
So, erstmal, ich bin ja überhaupt kein Motorsport. Typ, ich wusste gar nicht, dass die Nationalhymnen gesungen worden werden.
Ich wusste das auch nicht.
Wie passiert das? Also steht man plötzlich da und denkt so, okay, ich singe gerade die Nationalhymne beim großen Sportevent. Gerne von Anfang bis Ende. Das finde ich echt hochspannend und ich glaube, die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich auch, weil das ist.
Das ist ja. Ja, wow. Also als ich bei Bodyguard war, hat die Hauptdarstellerin Patricia Meden schon mal die Nationalhymne gesungen. Und ich habe sie da bei RTL angeschaut und war so, wow, okay, wie krass ist das denn bitte? Und 2 Jahre später, glaube ich, wurde ich auch angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Das kam auch über das Bodyguard-Management sozusagen. Und ich habe gedacht, oh Gott, dann, wenn ich das machen muss, dann muss ich das ja machen. Also ich meine, beim ESC-Vorentscheid zu singen war auch sehr aufregend, aber wenn man die Nationalhymne falsch singt, dann ist man, glaube ich, am Ende mit seiner Karriere.
Und das hat Sarah Connor ja nicht geschadet, ne?
Stimmt. Und das war aber total cool. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich habe nicht mehr so dolles Lampenfieber, aber ich bin mir schon sehr bewusst, dass etwas Großes auf mich zukommt und keiner möchte versagen. Das heißt, also so eine Art von Anspannung ist sicherlich ab dem Moment, wo man zusagt, auf jeden Fall immer unterschwellig da. Und ich habe gemerkt, immer als es näher kam, oh Gott, es ist schön, spannend, ich fühle mich geehrt, aber ich bin auch sehr aufgeregt. Und ja, da muss man natürlich, ich weiß, das klingt jetzt oberflächlich, aber man muss das perfekte Kleid dafür finden. Ja, man muss es halt auch live singen. Also man weiß, da sind 80.000 Menschen sind da und dann wird das ja noch in der ganzen Welt ausgestrahlt. Und klar, man will natürlich der Nationalhymne vor allem irgendwie gerecht werden. Und ja, dann war ich einfach ultra aufgeregt. Ich bin da angekommen, es hat total geregnet, was ich jetzt gelernt habe. Im Formel 1 bedeutet, dass sich die Karten komplett neu mischen. Also die Favoriten können manchmal nicht so gut im Regen fahren. Und dann kommen halt die sozusagen zum Glänzen, die im Regen gut fahren können. Und es hat total geregnet. Und das war gut, weil der Sebastian Vettel ist nämlich ein sehr guter Regenfahrer. Und wir waren bei ihm sozusagen am Hockenheimring zu Hause. Und dann habe ich die Nationalhymne gesungen und durfte danach mit den Siegern ein Foto machen. Und dann kam er raus und hat sich bei mir bedankt, als hätte ich irgendwas dazu beigetragen, dass er da gewonnen hat. Aber ja, es war einfach nur total cool. Also es war total was Besonderes. Und dass ich ihn dann halt auch irgendwie so... Er hat, glaube ich, als letzter angefangen oder so. Die haben immer so Startreihenfolgen, die davon abhängen, wie sie davor gefahren sind. Und er war ganz hinten, weil er irgendwie ein schlechtes Rennen hatte. Und dann hat er sich irgendwie an allen vorbeigekämpft und ist Erster geworden. Ich war super stolz. Das war schon total schön.
Und der Regen hat es dann gerettet.
Der Regen hat es gerettet. Ja. Für ihn, ja.
Wahrscheinlich warst du es, weil du hast aus Bonn den Regen einfach mitgebracht.
Genau,
ne?
Genau. Also frisch aus Bonn mitgebracht.
Frisch aus Bonn, weil es ja auch immer so heißt, dass es ja eigentlich nur regnet. Ja. Daher, das sind ja große Dinge. Formel 1, ESC, dann gibt es natürlich die kleineren Gigs. Dann hast du mit deiner Band wahrscheinlich auch vor wenig Menschen spielen müssen oder gespielt. Was spielst du denn so am liebsten? Also wo sagst du, hey, da fühle ich mich am wohlsten, da ist irgendwie die Stimmung am besten, da ist das Gefühl für mich mehr da als woanders.
Es ist echt schwer zu sagen. Also ich glaube, es kann was richtig Schönes haben und was richtig Beunruhigendes haben, vor ganz wenig Menschen zu spielen. Also weil, wenn man vor ganz vielen Leuten spielt, dann schaut man keinem in die Augen, während man seine tiefsten Gefühle auspackt, weil man einfach auf so eine Masse guckt irgendwie. Und das ist dann auf eine Art und Weise nicht so... Es ist sehr anonym eigentlich und es ist zwar auch gut, weil das ist für die Nerven einfacher, aber besonders intim ist es, wenn man in so einem ganz kleinen Konzert vor ganz wenig Menschen spielt und auch wirklich sieht, dass es jemanden bewegt oder so. Das kann echt wirklich schön sein. Also ich spiele am liebsten vor kleinen Gruppen. Aber andererseits fehlt mir jetzt zum Beispiel, also ganz speziell, total mit meiner Band auf der Bühne abgehen und emotional sein und tanzen. Und ja, das fehlt mir schon echt sehr gerade.
Hast du dich musikrichtungstechnisch festgelegt? Weil die ESC-Nummer war eine Ballade, ganz klar. Stile Taxi sagst, ich möchte abgehen auf der Bühne. Das klingt nicht nach Ballade. Wo ordnest du dich da musikalisch ein? Oder bist du da frei, wie du gerade sagtest, wenn du frei sein kannst?
Ja, also ich weiß ja, als BWLerin weiß ich, dass man im Marketing am besten immer eine klare Richtung hat, aber das ist mir mit der Band schon sehr schwer gefallen und auch als Solokünstlerin. Ich finde einfach, ich würde das gerne ändern, dass man sich immer so entscheiden muss, ob ich mag Rock oder ich mag R&B oder ich weiß nicht genau, oder ich bin eine Soul-Pop-Sängerin, weil ich irgendwie echt alles gerne, selber gerne alles höre und auch selber gerne die Musik schreibe, die ich gerade fühle. Also wenn ich wütend bin, dann schreibe ich halt einen wütenden Tanz-Rock-Song, das ist der letzte Song mit meiner Band, den ich total gefeiert habe. Der ging um meine Ex-Vermieterin, die sehr, sehr gemein zu mir war. Der Song hieß Karma und dazu musste ich natürlich dann dementsprechend auch abgehen. Und in meiner Band habe ich Bass gespielt und getanzt und Klavier gespielt, aber ich liebe es halt genauso auch richtig sanft und verletzlich zu sein und ich würde gerne alle meine Seiten zeigen können. Und deswegen rebelliere ich so ein bisschen gegen die Musikindustrie, die versucht, alles immer so einzutüten in so ein Genre, weil ich glaube, dass wir Künstler so viele Facetten haben und wir Menschen so viele Facetten haben, dass wir alle zeigen sollten. Eine nach dem anderen vielleicht.
Wie nehmen das deine Fans an? Sagen die, cool, du bist ein bisschen, denkst ein bisschen out of the box, du machst dein Ding, oder verwirrt das manche?
Also ich glaube, weil noch nicht viel von mir draußen ist, wissen sie sowieso noch nicht so ganz genau, wohin mit mir. Und immer wenn ich Umfragen auf Instagram mache, ist es wirklich genau 50-50. Also ich versuche irgendwie immer rauszufinden, hey, wollt ihr lieber einen deutschen oder einen englischen Song oder soll ich auf Deutsch oder auf Englisch sprechen? Und es kommt immer 50-50 zurück. Und da sind echt viele Leute und dann habe ich gemerkt, ich kann mich nicht zu sehr darauf verlassen. Ich werde einfach rausbringen, was ich rausbringe und dann hoffen und mich darüber freuen, dass die Leute, die mich lieben und die meine Musik lieben, dabei sind.
Hast du Vorbilder?
Ich habe angefangen, Klavier zu spielen und zu singen gleichzeitig, weil ich Alicia Keys gesehen habe im Fernsehen, weil sie so aussieht wie ich. Und das war das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass ich auch Klavier spielen kann beim Singen. Also ich habe beides immer separat gemacht. Und ja, ich würde sagen, sie auf jeden Fall. Vorbilder ist schwierig zu sagen. Also ich wäre gerne so kraftvoll und so befreit wie Beyoncé. ich wäre gerne so einfallsreich und kreativ vielleicht wie Ariana Grande. Die finde ich auch total toll, auch wenn sie viel Pop macht, was jetzt nicht immer mein Fall ist, aber ich finde immer schön, wie sie sich irgendwie, wie krass sie singen kann und und ich mag natürlich auch sehr Billie Eilish, die sehr Musik macht, die jetzt nicht jeder hören würde und plötzlich ist sie aber trotzdem auf der ganzen Welt berühmt, weil sie einfach ihr eigenes Ding macht. Das finde ich total bewundernswert.
Und hatte sie nicht auch völlig unabhängig von einem Label irgendwie im Wohnzimmer produziert und genau halt das gefahren, nämlich ich mach's einfach und dann hat es, das sind ja natürlich dann auch wieder die Zeiten, wo es auch geht, ohne dass man mit dem Label irgendwie dann erfolgreich werden kann. Hast du Vorbilder, die nichts mit Musik zu tun haben?
Da müsste ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen vage. Also ich folge auf Instagram total vielen Frauen, die so im Self-Care-Meditationsraum sind. Und ich finde immer schön, ich glaube, Vorbilder sind für mich unter anderem Freundinnen oder Freunde, die genau das leben, was ich mir noch wünsche, was ich mir noch mehr erschließen möchte. Also zum Beispiel meine Freundin Jennifer Kay, die ist Sängerin und die postet jetzt zum Beispiel gerade ganz viel über Selbstliebe und auf sich selber besser zu achten und mit sich selber Mitgefühl zu haben. Und ich finde das sehr authentisch, wie sie ihren Weg geht und dann ist das für mich auch ein Vorbild. Also gut, sie ist auch eine Sängerin, aber sie ist für mich eher ein Vorbild, weil sie menschlich das in ihrer Persönlichkeit sozusagen entwickelt, was ich mir noch mehr wünsche.
Okay, also Persönlichkeit, Vorbilder
genau so
zu deinem Musik. Nee, das lasse ich gelten. vielleicht eine einfache Frage. Hast du im Köln-Bonner Raum Lieblingslocations, wo du gerne gespielt hast, gerne spielst, Events, wo du gesagt hast, boah, das war immer geil?
Tatsächlich habe ich, in Bonn, ich muss kurz überlegen, was,
Darf es auch Köln, also.
Nee, ich weiß, aber ich möchte auf jeden Fall eine in Bonn nennen, bevor ich die nächste nenne, aber am liebsten, und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie, ist ein bisschen hochgestapelt, aber ich habe mit meiner Band mal auf der Museumsmeile gespielt, aber nicht als Hauptact, sondern als in so einem Art Band-Contest. Und ich glaube, das war unser erster richtiger Auftritt. Und das war natürlich krass. Wir sind nachts eingebrochen und haben uns auf die Bühne gesetzt und haben da auf diesen Platz geguckt und so, boah, morgen spielen wir auf der Museumsmeile. Das war schon, das war krass. Und dann haben wir am nächsten Tag da gespielt und es ist, als ob alle meine Träume von großen Star werden irgendwie wahr geworden sind. Also das war ein Highlight und auf dem Kunstrasen zu spielen, das war natürlich auch ein Highlight. Die waren, ja, das waren tolle, krasse Konzerte. Und ja, in Köln habe ich sehr gerne auf einer Veranstaltung gespielt, die hieß The Love Episode. Und da haben wir jedes Mal was gesungen, was thematisch irgendwie, also es gab jedes Mal ein Thema und dann haben wir einen schönen Song dazu ausgesucht und das war auch sehr berührend. Ich singe manchmal auch sehr gerne Lieder von anderen Leuten, weil sie manchmal einfach besser geschrieben haben, was ich fühle. Ja.
Hast du schon mal in der Bar in 50 gespielt?
Ja, habe ich auch einmal. Oder zweimal vielleicht. Ich habe irgendwann mal eine Weile lang viel mit der Band zu tun gehabt und da habe ich mal in die After-Seven-Show einmal gemacht.
Ja, genau. Fand ich, ich frage, weil ich die persönlich eine großartige Veranstaltung finde.
Ja.
Thema irgendwie eng viele Leute, Schweißtropf von der Decke und ja, irgendwie geile Party-Cover-Geschichten. Das ist halt immer, fand ich immer ganz geil. Und ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du da nicht...
Nee, klar.
Das ist halt doch, irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen Standard. Es soll halt ziemlich böse klingen, aber für gute Sängerinnen, Sänger, der Veranstalter kriegt die immer irgendwie alle hier aus dem Köln.
Ja, das stimmt.
Bonner Raum, ne?
Das liegt auch daran, dass sehr lange, dass der Feis Mangat sehr, sehr lange, der ist auch ein ehemaliger Bonner, der hat bei Broses gesungen vor Ewigkeiten oder Overground.
Broses.
Genau, ja. Und wir sind auch mittlerweile total gut befreundet. Und der hat das Booking gemacht. Der kannte natürlich alle Sänger. Und da hat er mich auch schon mal überzeugt.
Schöne Grüße, Fass und ich haben schon sehr, sehr, sehr betrunkene Nächte miteinander verbracht. Tatsächlich.
Ja, der ist ein Bonn toller Typ.
Bonn ist klein, ja.
Ja, das stimmt.
Genau. Nochmal eine kurze Pause zum Lüften. Und ach, da haben wir schon fast die Stunde. Ist ja wie im Flug vergangen.
Geht schnell.
Aber ich habe trotzdem mal ein paar Fragen, wenn ich darf.
Ja, klar, gerne.
Super, bis gleich.
Bis gleich.
Bevor ihr erfahrt, was Makeda in Zukunft noch plant und wie ihr TikTok-Account so läuft, ziehe ich ein kurzes Resümee. Ich habe mich riesig gefreut, dass Makeda trotz Single-Veröffentlichung, Streaming-Konzert und Weihnachten Zeit für About Bonn gefunden hat. Der authentische und sympathische Eindruck, den ich vorab aus TV-Clips und Social Media von ihr bekommen hatte, hat sich mehr als bestätigt. Ich nehme insbesondere die Frage des Werts von Musik- und Live-Auftritten aus diesem Gespräch mit. Ich meine, dies sollte uns als Konsumenten intensiver beschäftigen, nicht nur in Zeiten von Corona. Aber nun weiter mit Makeda.
Ja, wir haben jetzt nochmal uns hier unterkühlt, kurz. Wärmer wird das wohl heute nicht mehr, was noch hier auf meinem Zettel steht. Ich habe doch ein paar Sachen nachgeguckt und vorrecherchiert, nicht viel. Aber es gab ein Video mit Christina Aguilera, wo du drin warst, wo sie deine Stimme kommentiert hat, wo sie dich kommentiert hat. Wie passiert sowas?
Also ich habe ja eine Weile lang, tatsächlich habe ich viele meiner ersten Jobs als Sängerin dadurch bekommen, dass ich so Cover gemacht habe zu Hause, aber mit meinem eigenen Stil. Also ich meine, ich musste dann Gitarre spielen oder was Eigenes machen und so kam es, dass ich einen Kumpel gefragt habe, ob er Lust hat, mit mir ein Cover zu machen, der Jan Klinkenberg. Und dann haben wir in einer sehr langen Session den ganzen Tag irgendwas ausgetüftelt und eine besondere Version gemacht und sie hochgeladen. Und dann gab es erstmal nicht genug Klicks, dass wir zufrieden waren. Also wir hatten irgendwie 100 Klicks in so 2-3 Monaten oder so. Und dann waren wir so ein bisschen enttäuscht. Und plötzlich habe ich eine E-Mail bekommen und von der Glamour New York. Und mit der Frage oder mit der Bitte, dass ich mal Zeit für ein Skype-Gespräch habe. Und ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Also habe ich mir, glaube ich, bestimmt eine Woche Zeit gelassen, um darauf zu antworten. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und dann saß ich vorm Computer nach einer Party ein bisschen durch den Wind, sagen wir mal, ein bisschen müde. Und plötzlich sitzt Christina Aguilera in meinem Laptop drin und schaut sich mein Video an, was ich mit ihr angemacht hat. Und das war total, total krass. Also sie ist ja auch ein Idol von mir, unter anderem, weil sie auch eine unfassbare Stimme hat und wirklich schöne Songs. Und dann saß sie da und hat meine Musik angehört. Also das Internet macht es möglich. Also man kann echt nicht sagen, dass es keine Chancen eröffnet. Und mein Kanal ist ja ganz klein. Ich weiß nicht, wie sie mich gefunden haben, aber ja, das war total toll.
Wirst du darauf noch angesprochen, ab und an? Oder?
Ja, total. Es kommen immer noch Leute auf meinem Instagram-Account an und sagen, ich habe dich beim Christina Aguilera-Video gesehen und ich bin dir bis hierhin sozusagen nachgefolgt. Das ist immer total schön und voll die Ehre.
Was hatte so mehr Impact, ESC, Christina Aguilera?
Schwere Frage. Also ich würde sagen, schon der ESC, weil ich da natürlich auch viel, also ich meine, ich glaube, wir hatten eine Einschaltquote von 4 Millionen Leuten da. Das haben natürlich noch mehr Leute mitbekommen und mich da im Spotlight gesehen, aber also es hat sich ähnlich gut angefühlt, würde ich sagen.
Das glaube ich. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, was du jetzt nochmal so planst für die nächste Zeit, auch dass du dich natürlich auch jetzt mit der Situation und der Online-Konzertgeschichte ein bisschen ausprobierst. Wir haben über deinen Song gesprochen. Ich weiß aber noch nicht, ob wir das, was kommt, noch genug gewürdigt haben. Also du hast auch gesagt, da kommen noch mehr Songs. Wann ist denn damit zu rechnen? Gibt es da schon einen Plan oder ist das nur so ein ungefähres Irgendwann? Wie sieht das aus?
Also ich habe jetzt auf jeden Fall gemerkt, dass ich regelmäßiger und mehr und schneller veröffentlichen will. Also es werden auf jeden Fall Songs rauskommen. Ich habe schon zwei fertig. Ich habe ja auch schon sozusagen verraten, dass ich mich noch ein bisschen ausprobiere, ob ich jetzt eine deutsche oder eine englische Künstlerin bin, weil ich auch ein paar deutsche Songs habe. Deswegen werde ich auch ein paar deutsche Songs rausbringen. Und ich arbeite nach wie vor an meinem Album. Und weil ich jetzt Fabulous, ja, ich wollte ja unbedingt, dass Fabulous dieses Jahr noch rauskommt, weil ich gerade auch dachte, gerade in dieser Zeit brauchen wir vielleicht einen Song, der uns daran erinnert, wie er mich ganz oft daran erinnert, dass wir wunderbar sind, egal ob wir uns jetzt gerade wegen den äußeren Umständen manchmal oder sehr oft nicht so wunderbar fühlen. Und deswegen habe ich ihn jetzt einfach rausgebracht. Aber der braucht ja noch ein Video, also werden wir dazu noch ein Video drehen. Es ist auch noch ein Konzert geplant, wo wir mit einem Flügel und einem Cello Popsongs nachempfinden. Also es wird hier in der Redoute in Bonn stattfinden, entweder mit echtem Publikum, je nachdem, ob das dann wieder geht oder sonst vielleicht online. Genau, und so probiere ich ganz viele unterschiedliche Sachen aus. Und langfristig natürlich möchte ich gerne ein Album hoffentlich nächstes Jahr rausbringen.
Bringt man noch Alben raus, so klassisch, wie man es kennt, in CD, gepresst und Booklet und im Laden? Oder ist das nur, passiert sowas nur noch online eigentlich?
Ja, also ich habe dazu glaube ich, letzte Woche noch einen Artikel gelesen, dass jemand gesagt hat, ja, ich kann Musik gar nicht mehr verschenken, weil früher habe ich dann halt zum Geburtstag oder so Musik verschenkt und jetzt so einen Streaming-Link zu verschenken, ist irgendwie traurig. Deswegen glaube ich, dass nach wie vor CDs noch irgendwie ihren Wert haben und auch irgendwie wichtig sind. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, langfristig kann man sich vielleicht überlegen, was man symbolisch schenken kann. Aber ich hätte schon gerne richtig gerne meine eigene CD irgendwann mal in den Händen. Also ja, wahrscheinlich wird so eine Mischstrategie, ein paar Singles rausbringen und dann ein zusammenhängendes Album.
Okay, und dann im Idealfall noch eine Collectors Edition Schallplatte.
Genau,
ja,
so eine richtige. Handgeklöppelt kriegst du dann irgendwie eine kleine Statue statt einer echten CD. Ich weiß noch nicht genau, aber ja, natürlich möchte jeder Künstler irgendwann mal sein eigenes Album in der Hand halten. Also ich denke, einmal muss ich auf jeden Fall ein eigenes Album in der Hand halten.
Also Album, Video zur Single und Projekte wahrscheinlich auch. So macht man noch Auftragsgeschichten, wie zum Beispiel, du sagtest, du hast ja Musical gesungen. Und da gibt es ja für Musiker ja immer irgendwie auch nochmal so Industriegeschichten, wo man irgendwie gebucht wird für seine Stimme leid, also oder für, weiß ich nicht, Werbespots, gibt es ja auch.
Ja, also ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich in einer Fernsehproduktion mitwirken kann. Das steht noch aus und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das kriegen werde, den Part sozusagen. Aber ja, also ich hoffe, dass sich da auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten auftun und generell, ja, also man kann nie voraussehen, was es für Projekte gibt. Als Musikerin und Sängerin kann man ja über viele Kanäle Geld verdienen, ob es Songwriting für andere ist oder ja, Werbespots oder ähnliches. Also im Moment ist da nichts geplant, aber ich bin offen für alles, was kommt.
Das bedeutet, wenn man wissen möchte, was bei dir passiert, mit dir passiert, wo du live auftrittst, ob Stream oder irgendwann mal hoffentlich und bald wieder live echt und in Farbe, dann ist Instagram wahrscheinlich der erste Anlaufpunkt.
Genau, entweder auf Instagram, ich glaube, da heiße ich Makeda Music oder auf meiner Webseite.
Okay, TikTokst du?
Ich habe jetzt, ich weiß, das klingt peinlich, ne, aber ich habe angefangen zu recherchieren, was es denn auf TikTok überhaupt gibt und zu gucken, ob es da wirklich nur Tanzvideos gibt, weil tanzen kann ich wirklich nicht sehr gut. Und ich habe festgestellt, dass es da wirklich viele spannende, coole Sachen gibt von jeder Branche sogar. Also da gibt es Kochtipps, da gibt es Psychologentipps, Anwaltstipps, also und für Sänger gibt es auch ganz viele Chancen, weil man direkt auf andere Videos antworten kann. Das heißt, ich habe in letzter Zeit mit Stars gesungen, die mich darum gebeten haben, aber es erlaubt haben, weil man einfach auf so ein Video antworten kann und dann kann ich einfach zweistimmig mit jemandem singen, der sein Video dafür freigeschaltet hat und das ist natürlich für einen Künstler sehr, sehr viel Spaß. Also deswegen habe ich jetzt angefangen zu TikToken. Auch wenn ich da nicht tanzen werde, glaube ich.
Okay, also Website, TikTok, Instagram. Ich verlinke alles in den Shownotes und alles, was wir irgendwie besprochen haben und Videos, wenn es online ist, dann ist es in der Liste. Dann kann man sich so einmal durchsuchten genau. Und dann sagen, hey, finde ich cool. Aber würde mich wundern, wenn jemand sagt, nee, finde ich nicht gut. Weg jetzt. Dann würde ich sagen, ich bin glaube ich durch. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt so alles gefragt habe, was mir so einfällt. Jetzt hast du nochmal die einmalige Gelegenheit frei raus. Musst du aber nicht. Kannst auch sagen, naja, komm, Peter, hör auf, reicht jetzt auch, danke, tschüss.
Frei raus, einfach irgendwas.
Ja, genau, willst du jemanden grüßen?
Ich grüße meine Mama und meinen Papa, aber ich grüße vor allem meine Mama, weil meine Mama mit diejenige, die ist, die am meisten meine Sachen unterstützt und streamt, obwohl ich habe meine ganze Familie jetzt dazu gebracht, aber ja, meine Familie ist wirklich immer am Start und supporten mich und ich glaube, dieses Jahr hätte ich ohne meine Familie nicht gepackt, deswegen wollte ich denen einfach nochmal danken.
Und du hast deiner Familie Stream beibringen können.
Ja, wow. Meine Mutter kann alles. Meine Mutter kann meine Website updaten. Meine Mutter schreibt manchmal mit mir meine Newsletter. Also meine Mutter ist wirklich immer am Start. Obwohl meine ganze Familie, also mein Vater liest auch sehr viel Korrektur. Und also irgendwie ist jeder auch nicht nur das, was er wirklich gelernt hat vom Beruf her, sondern auch noch im Makedas-Team dabei. Und okay. Das ist wirklich toll.
Cool. Dann erklärst du mir gleich, wenn wir fertig sind und das Mikro aushaben, wie ich meiner Mutter erkläre, was ein Podcast ist und wie sie ihn hört, weil das habe ich bis jetzt nicht geschafft.
Ja.
Ich bin gespannt. Makeda, ganz herzlichen Dank, dass du dir so kurz vor Weihnachten noch die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Dein Manager, der jetzt hier eine Stunde lang still sitzen musste, damit man kein Geklapper hört. Und ich sitze ja auch noch und das war alles irgendwie total charmant und danke für deine Offenheit. Und toi, toi, toi jetzt auch für dich und deine Kolleginnen, Kollegen und Freiberufler und alle, die mit Gewerken zu tun haben, dass diese Scheißzeit möglichst schnell vorbeigeht, auch wenn wir wissen, dass das wahrscheinlich nicht morgen sein wird. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und so weiter und so fort.
Danke dir auch und vielen Dank für die Einladung und auch, dass du so kurzfristig Zeit hattest und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen
sehr
Dank.
Schön, das freut. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Okay, yeah. Dann danke dir.
Yeah.
Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.